etwas komplexes und von mir auch kritisch behandeltes Thema. Wenn ich da Nachfragen oder Ähnliches können Sie mir jetzt gerne noch stellen. Es ist am besten, wenn Sie auch versuchen, in diese 5 Minuten da aufzubrechen, den Argumentationsgang und die Darstellung der Zusammenhänge, dann kommt man, glaube ich, immer noch am besten. Das Kritische, was ich dazu gesagt habe, scheint mir auch einfach notwendig. Ich weiß, dass solche sozialwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, natürlich auch in gewissen politischen Themen bei Informatikern relativ unbeliebt sind, vielleicht sogar überhaupt bei dieser Studentengeneration. Aber das Problem ist halt, dass man sich manchmal für dumm verkaufen lässt, wenn man den Zusammenhang nicht bedenkt. Zum Beispiel eben solche Sachen wie den angeblichen Verfahren im Bildungswesen einfach als gegeben hinnimmt und natürlich irgendwelche merkwürdigen Naturereignisse, während es in Wirklichkeit natürlich so ist, dass eben eine Reihe von der reichen Leuten und der reichen Konzernen einfach in den staatsgehörigen Pflichten nicht nachkommen und entsprechend kein Geld schaden. Ja? Zum Beispiel, wir denken, dass das Land Brandenburg zurzeit gewisse Einschnitte im Bildungssystem macht, aber die hier von Dubai mehrere 100 Millionen für diese Chipfabrik in Frankfurt oder schenkt, ja? Oder dass Daimler Chrysler in diesem Jahr 5 Milliarden Gewinn gemacht hat, ist aber nicht zu dumm ist, um für den Aufbau des Werksmarienfeldes von dem nun bekanntermaßen nicht sehr reichen Land der 50 Millionen Subventionen zu fordern, dann glaube ich, kommen da so bestimmte Zusammenhänge eben auf. Und wenn man dann hört, dass eben die Bibliotheken schon wieder mal kein Geld haben und nicht kaufen können, denkt man sich, woran das liegen könnte. Ja. So ähnlich ist das auch mit dem von mir ja relativ kritisch betrachteten Begriff der Fünfqualifikation oder der Soft Skills. Es geht nicht darum, dass man nicht tatsächlich sinnvollerweise auch für moderne Arbeitsplätze natürlich Qualifikationsanforderungen formulieren soll, das muss man sogar machen, ja. Wogegen ich nur etwas habe, ist, wenn man das Ganze mit dem Vorsatz Fähigkeit tut, dann ummünzt in irgendwelche Qualifikationen, ohne dass irgendein Mensch weiß, was das ist und vor allen Dingen auch niemand vermitteln kann. Unter anderem liefert das natürlich sehr viel Wortgeklingel, also die Basis, aber natürlich auch aller möglichen Scharlatanerie, denn in dem Moment, wo gesagt wird, dass Soft Skills erforderlich sind, gibt es natürlich immer irgendwelche Windeier, die einen Kurs dazu anbieten, die nennen sich dann Career Center oder ähnliches, ja. Und die ihnen versprechen, dass in so einem Kurs dann irgend sowas erwerbbar ist. Ich kann Ihnen versichern, und wir werden am Ende der Lehrmeister auch nochmal drauf kommen, das kann nicht funktionieren. Ja. Das muss Charlatanerie sein. Es ist einfach so, dass es bestimmte Qualifikationen gibt, die Sie nur lernen, indem Sie tun. Ja. Bedauerlicherweise gehören zum Beispiel alle Social Skills dazu, sodass Sie solchen Kursen ein bisschen Misstrauen entgegenbringen sollten. Häufig lernt man dort natürlich zum Beispiel, wenn man Kundenberater, Verkäufer oder sonst was ist, wie man schön freundlich rügt und heuchelt. Man lernt manchmal dort auch, wie man Konflikte managt, anstatt sie auszutragen. Prüfen Sie zum Beispiel mal all die Angebote dieser Kurse, ob irgendwo auch ein Kurs dabei ist, dass man zum Beispiel irgendwie Widerstand leistet gegen ungerechtigte Forderungen des Arbeitgebers oder so. So einen werden Sie nie finden, ja. Aber für den man irgendwelche Leute leihen, dafür werden Sie eine Menge von Kursen finden. Ja. Insgesamt haben wir damit also jetzt diesen Einstieg abgeschlossen. Ich habe ja versucht, ein bisschen in Beziehung auch zu Ihren persönlichen Erfahrungen zu bringen, vor allem in der zweiten und der dritten Stunde. Was ich eigentlich wollte, ist, dass Sie so ein Gefühl für die Problematik und für das Feld Arbeitspädagogik bekommen. Wenn Sie das jetzt bekommen haben, dann glaube ich, haben wir dieses Lernziel erfüllt und wir gehen jetzt also in einen weiteren Bereich, das heißt Grundlagen. Ja. Grundlage ist natürlich immer ein bisschen theoretisch, deswegen vielleicht auch ein bisschen trocken. Ich hoffe, es wird nicht allzu trocken. Auch hier ist es natürlich so, dass Sie jederzeit nachfragen können und sollen oder auch Gegenargumente einbringen und ähnliches. Ja. Wir haben von diesen Grundlagen, die uns seit 4 Stunden beschäftigen werden, heute dieses Thema Lernen und Entwicklung in der Arbeit. Und ich fange jetzt auch, da das jetzt ja ein bisschen vorlesungsähnlicher wird wie die bisherigen Stunden an, Ihnen jeweils die Grundgliederung vorher zu nennen. Das müssen Sie nicht unbedingt aufschreiben, nur damit Sie etwa so ein Cognitive Map, wie man das eigentlich ganz so schön nennt, ja, davon haben, was da auf Sie zukommt, aber Sie können es natürlich auch aufschreiben. Das heißt also, heute wollen wir damit anfangen, mit einem allgemeinen Kapitel Entwickeln und Lernen in der Biografie des Individuums, ja, Entwicklung und Lernen in der Biografie des Individuums, das wäre erstens inklusive der Bedeutung der Arbeit dabei, also Entwicklung und Lernen in der Biografie des Individuums und die Bedeutung von Arbeit. Entwicklung und Lernen in der Biografie des Individuums und die Bedeutung von Arbeit. Dann käme ein Kapitel 2, empirische Ergebnisse zum Zusammenhang von Arbeit und Persönlichkeit. Empirische Ergebnisse zum Zusammenhang von Arbeit und Persönlichkeit. Und schließlich haben wir dann ein Kapitel 3, arbeitsimmanentes Lernen. Arbeitsimmanentes Lernen. Und wenn wir noch dazu kommen, werden wir dann auch noch viertens Forderungen oder Konsequenzen, Forderungen an oder Konsequenzen für organisierte Lernprozesse formulieren. Drittens arbeitsimmanentes Lernen. Viertens Forderungen an organisierte Lernprozesse der ganzen Kommunikation. Rechnen sich jemand an, sich in die Liste einzutragen, dass da keinen großen Strich kriegen. Ansonsten wäre das also jetzt das Kapitel 1, Entwicklung und Lernen in der Biografie des Individuums, einschließlich der Bedeutung der Arbeit. Wenn Sie jetzt mal die Überschrift dieser Lehrveranstaltung von heute, Lernen und Entwicklung in der Arbeit ansehen, was hat da gleich mit dem allgemeinen Vorlesungstitel Lernen in der Arbeit, ist da ja eine relativ breite Übereinstimmung zu sehen. Andererseits natürlich eine kleine Erweiterung, indem ich heute diesen Begriff der Entwicklung auch nochmal einbringe. Darüber sollte man zuerst mal was sagen. Über Lernen haben wir uns ja schon unterhalten. Entwicklung ist ein Begriff, den man gerne so in das Biologische schiebt. Ja? Evolution natürlich noch deutlicher, da denkt man an Evolutionstheorie und den guten alten Darwin und so. Ja? Ich sage das halt schon mal nicht Evolution, aber ich meine auch Entwicklung nicht in diesem Sinne. Erstmal möchte ich das beziehen auf das Individuum, wie das die Psychologen eben üblicherweise tun. Und zweitens ist für uns Psychologen Entwicklung ein weiterer Begriff als Lernen. Ja? Er schließt Lernen ein, was wir alle so biologischen Ansätze eher nicht tun. Ja? Entwicklung wird in diesem Sinn dann auch nicht auf sowas wie jetzt Reifung des Individuums beschränkt, so wie man das manchmal insbesondere in so Büchern über Kinder, die Entwicklung des Kindes im Säuglingsalter oder so, dann merkt man schon über die Reifung, aber man merkt natürlich auch, dass es in der Zeit einiges lernt, zum Beispiel Sprache oder so. Ja. Die Biologen verstehen unter Entwicklung also alle individuellen Veränderungsprozesse, aus denen sich dann schließlich die Biografie dieses Individuums entwickelt. Ja. Das ist natürlich einmal die biologische Seite, also das Reifen, aber natürlich auch dann das Altern. Man hört ja oft, dass man mit 20 schon anfängt zu altern, nachdem man gerade gereift ist und so. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben Erfahrung machen oder lernen, also die Teilnehmer lernen, von der wir schon gesprochen haben. Es gibt aber in der Entwicklung noch andere Sachen, die man, wenn man will, jetzt vielleicht auch unter Lernen reinquetschen kann, die aber häufig auch getrennt werden. Dazu gehören zum Beispiel die Wirkung von bestimmten Ereignissen, sei es besonders beglückenden ja, man trifft die Frau oder den Mann seines Lebens oder auch erschreckende Ereignisse, Traumatisierungen, ja, man hat da irgendwas, das ja mitnimmt und so weiter, was einem auch im Laufe der ganzen Entwicklung entsprechend verändern kann, zum Beispiel depressiv machen. Und auch noch einiges andere, was sich da so über die Zeichen der Biografie eines Individuums tut, also welche Kategorie könnte man das befassen. Für uns ist jetzt wichtig, die Entwicklung ist so ein bisschen weiter als Lernen, ja, was eben andere Prozesse wie Altern oder Ähnliches auch ein. Was übrigens auch heißt, dass für den Psychologen Entwicklung keineswegs also mit der Kindheit oder dem Jugendalter aufhört. Ja. Haben Sie vielleicht mal gehört von Entwicklungspsychologie, das ist so, bis man adoleszent ist, so was denn heißt, also bis man ein junger Erwachsener ist, ja, inzwischen hat sich das vollkommen geändert, inzwischen gibt es die Gerontopsychologie, die sich also damit befasst, wie es den alten und den ganz alten Leuten geht. Und diese Veränderung ist schon wichtig, ja, denn man verändert sich und entwickelt sich in diesem Sinne tatsächlich sein ganzes Leben lang. Und es gibt mal ausnahmsweise ein Sprichwort, das in diesem Sinne überhaupt nicht stimmt. Das ist dieses Sprichwort, was Händchen nicht lernt, das lernt Hans nimmer mehr. Ja? Und meistens stimmen ja Sprichwörter, sind ja so Großmutterweisheiten, an denen man sich dran halten kann, aber in diesem Fall stimmt nichts. Ja? Wenn Ihnen so Beispiele einfallen oder was Sie gehört haben, ja, Sprachen lernt man in der Kindheit sehr gut und so, da könnte man diskutieren, aber im Prinzip, wenn Sie auch mit 20, 30 oder 40 in ein fremdes Land kommen und in dem Land leben müssen und sich mit Leuten unterhalten, lernen Sie das auch noch sehr schnell. Ja. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr, aber im Prinzip ändert sich da nichts. Ja. Der einzige Unterschied natürlich zwischen Kindheit und Jugend einerseits und Erwachsenenalter andererseits ist, dass man im Erwachsenenalter weniger organisierten Lernprozessen ausgesetzt ist. Ja. Es sei denn, man gerät in Weiterbildungsmaßnahmen oder Ähnlichem, man muss sich sehr befassen. Ja. Und dass man entsprechend auch nicht so sehr durch solche organisierten Lernprozesse und die Institutionen, die dazugehören, Schule, Hochschule und so, mehr beeinflusst wird, ja, als in Kindheit und Jugend. Aber auch Erwachsene werden beeinflusst. Also zum Beispiel eine Partnerschaft, ja, oder dann eine Ehe, die kann sehr entwicklungsförderlich wirken, die kann natürlich auch entwicklungshemmend wirken, wie Sie sich vorstellen können. Auch wenn man Kinder hat, ja, das ist auch für die Eltern relativ entwickelnd, ja, förderlich oder negativ. Wer von Ihnen so ein kleines Monster zu Hause hat, wird zugeben müssen, dass es eine ganze Menge schon gelernt hat, ja, in welchem Sinne auch immer. Aber was einem im Erwachsenenalter natürlich besonders zu Entwicklungsstufen in der Richtung auch immer verhilft, das ist der Bereich von Arbeit und Beruf. Und deshalb ist das gerade auch im Zusammenhang von Weiterbildung eben wichtig, und muss man damit anfangen. Der Erwachsene wird ganz entscheidend eben durch den Bereich Arbeit und Beruf in seinen weiteren Entfaltungsmöglichkeiten oder auch natürlich Lernmöglichkeiten beeinflusst. Arbeit und Beruf sind immer noch zentrale Lebensbereiche, einfach deshalb, weil man dann eine ganze Menge Zeit damit verbringt. Das sind immer noch, und beziehungsweise für neue Berufe sogar viel mehr, aber eben dieser alte Spruch, die 8 Stunden am Tag sind schon noch, neue Berufe sind irgendwie mehr. Andererseits aber auch, weil der Erwachsene sehr stark für das, was er beruflich macht oder am Arbeitsplatz macht, beeinflusst wird. Ja. Sie können also das ganz empirisch feststellen, wenn Sie durch die Gegend gehen und die Leute fragen, was bist du? Ja, dann wird Ihnen kaum einer sagen, ja, ich bin also ein treuer Katholik oder sowas, oder ich habe dies und jenes Hobby. Sondern zunächst mal sagen sie, ja, ich bin eben Maler, Metzger, Informatiker, Arzt oder sonst irgendetwas. Ja. Das zeigt schon, wie stark das also identitätsbildend ist. Im Übrigen sei auch darauf hingewiesen, dass natürlich schon alle schulischen Maßnahmen in gewisser Weise, das haben wir ja erörtert, auf den Beruf hin ausgerichtet sind, sodass auch das natürlich dazu beiträgt, dass man als Erwachsener sehr stark von Arbeit und Beruf geprägt ist. Es gibt das. bestimmte Gegenargumente. Es gibt da ein bisschen bestimmte Gegenargumente. Ja? Eines der Gegenargumente, von denen Sie sicher schon gehört haben, ist der sogenannte Wertewandel. Ja? Das bedeutet, dass also so für die Leute um die von 50 oder 60 oder 30 oder 40 waren, die Arbeit viel wichtiger war als für zum Beispiel euch, ja, dass da also andere Sachen, Privatbereich, Familie, Sex, Gleichaltrige und so weiter eine größere Rolle spielen. Das stimmt aber nur teilweise. Ja. Der moderne Mensch hat einfach viel mehr Bereiche, in denen er sich betätigt, als denen er Identität sieht, als, soweit ich jetzt der Handwerker des 18. Jahrhunderts oder so. Ja. Und insofern kann man da eine langfristige Tendenz erkennen, aber nicht in dem Sinn, dass Arbeit und Beruf nicht mehr zentral und wichtig ist, sondern nur, dass es nicht mehr ganz so zentral und wichtig ist wie früher. Ja. Also insofern kann man sagen, es ist immer noch besonders bedeutsam und insbesondere eben, wenn es um Lernen und Entwicklung im Arbeitsbereich geht. Auch für jüngere Leute nimmt teilweise wieder zu, also wenn man die neuen Shell-Studien wieder liest, ist der ganze Bereich sogar für Jugendliche inzwischen wieder wichtiger, als es etwa vor 15, 20 Jahren war, als man noch so richtig in der Wohlstandsgesellschaft glaubte zu schwimmen. Dies wäre also das erste Kapitel. Entwicklung, man entwickelt sich sein Leben lang und als Erwachsener wird man besonders der Arbeit und Beruf entwickelt oder entwickelt sich durch die Einflüsse von Arbeit und Beruf. Damit bin ich jetzt beim zweiten Punkt, die empirischen Ergebnisse zum Zusammenhang von Arbeit und Persönlichkeit. Ja. Wobei ich jetzt nicht weiß, manchen von Ihnen ist das möglicherweise schon bekannt. Andererseits habe ich aber ja schon mal gefragt, es waren gar nicht so viele jetzt in meiner Basisveranstaltung bzw. in den Problemen und Ergebnissen der Psychologie von Frau Breit. Die werden da eher eine gewisse Wiederholung erkennen, aber die anderen eben nicht. Und wenn es eine Wiederholung ist, ist es auch nicht so schlimm, weil das ein sehr wichtiger und bekannter Sachbestand ist. Ja. Das Arbeit auf Persönlichkeit wirkt und dass das sehr häufig und für bestimmte Arbeitstätigkeiten auch eine sehr negative Wirkung ist, ist etwas, was schon seit langem bekannt ist. Ja? Und das Zitat, das man da immer am liebsten bringt, wenn Sie es schon gehört haben, hört es nochmal an, stammt also von dem Adam Smith. Adam Smith kennen Sie vielleicht, der wird immer so häufig als einer der Väter des Kapitalismus und auch der Volkswirtschaftslehre bezeichnet, ja. Wobei er, wenn er das sähe, was heute so ist, wohl ziemlich vor Wut schäumen würde, denn er hat gleichzeitig immer betont, dass man eben ethisch-moralische Standards verpflichtet sein muss und dass eine Gesellschaft nur funktioniert, wenn man das ist. Ja. Und das ist ja, erinnern Sie an meine Eingangsbemerkungen, das sei völlig unaktuell in der Wirtschaft. Gut, aber der Adam Smith hat neben all diesen Verdiensten sich in seinem Hauptwerk, On the Commonwealth of Nations, zu Deutsch eine Untersuchung über Wesen und Ursachen des Volkswohlstandes, dieses Hauptwerk erschien 1776, ja, das ist schon eine Zeit lang her, ja, sich auch damit befasst, wie denn Arbeit auf Persönlichkeit wird. Und zwar in negativer Form. Es war damals gerade das aufgekommen, was man die Manufakturarbeit nannte. Und das können Sie sich jetzt heute rückblickend so vorstellen wie Fließbandarbeit und im Fließband. Ja? Also sehr zerteilte Tätigkeiten, zum Beispiel in der Textilindustrie, wo man wirklich nur ganz wenige einzelne Angriffe machen musste. Nur eben im Unterschied zur Autoindustrie, wo dieses ja relativ schwere Ding da ist, gefördert werden musste, ist das in der Textilindustrie nicht so. Da kommt dieses Zwischenprodukt, also dieses bearbeitete Stück Stoff halt mit Hand an den nächsten Platz. Deswegen ist es kein Fließband, aber die Arbeitsverteilung war damals schon mindestens in diesen Bereichen sehr stark. Und dazu hat also nun der Adam Smith gesagt, ich zitiere ihn, nach dieser deutschen Übersetzung, also auch nach der alten Übersetzung von damals, deswegen klingt ein bisschen altmodisch, ja. Ich zitiere ihn, also je weiter die Teilung der Arbeit fortschreitet, umso mehr kommt es dahin, dass die Beschäftigung des größten Teils derer, die von ihrer Arbeit leben, das heißt der großen Masse des Volkes, auf einige wenige sehr einfache Verrichtungen, oft nur auf eine oder zwei beschränkt wird. Nun wird aber der Verstand der meisten Menschen notwendigerweise durch ihre gewöhnlichen Beschäftigungen gestaltet. Ein Mensch, der sein ganzes Leben damit hinbringt, ein paar einfache Operationen zu vollziehen, deren Erfolg vielleicht immer dasselbe oder wenigstens fast dasselbe ist, denken wir an das Sichtbarnahme, hat keine Gelegenheit, seinen Verstand zu üben oder seine Erinnerungskraft anzustrengen, um Hilfsmittel gegen Schwierigkeiten aufzusuchen, die ihm niemals begegnen. Er verliert also natürlich die Fähigkeit zu solchen Übungen und wird am Ende so unwissend und dumm, als es nur immer ein menschliches Wesen werden kann. Die Verknöckerung seines Geistes, machen wir sehr intellektuelle Flexibilität, so sagen, ja, die Verknöckerung seines Geistes macht ihn nicht nur unfähig, an einer vernünftigen Unterhaltung teilzunehmen oder sie auch nur zu genießen, sondern sie lässt es auch in ihm zu keinen freien, edlen oder zarten Gefühlen mehr kommen, und erlaubt ihm selbst nicht, die alltäglichen Pflichten des Privatlebens richtig zu beurteilen. 1776, ja, dann ein ganz beachtliches Zitat, ja. Karl Marx hat das aufgegriffen und selbst einiges Interessantes dazu gesagt, das ich jetzt mal weglasse. Karl Marx ist ja immer einer, den man zitieren soll, aber er zitiert zum Beispiel einen Menschen namens Urquhart. U-R-Q-U-H-A-R-T geschrieben, das ist also ein ausgesprochen harter, knöchender Kapitalist der damaligen Zeit, aber sogar der hat in seinem Buch von 1855 schon gesagt, einen Menschen unterabhalten, als ihn hinrichten, wenn er das Todesurteil verdient, ihn meuchen worden, wenn er es nicht verdient. Die Unterabteilung der Arbeit ist der Meuchenmord eines Volkes. 1855, auch ganz schön knackig, ne? Die Feststellung, dass es Arbeitsplätze gibt, sogenannte restriktive Arbeitsplätze, an denen der Mensch sich entwickeln kann und entsprechend sogar eher sich in unerfreuliche Richtung verändert, ja. Dieses ist auch in unserem Alltagsbewusstsein relativ verbreitet und bekannt. Es ist auch in der Literatur und in sonstigen Kunstformen sehr verbreitet. Ja. Der klassische Film dafür ist natürlich Charlie Chaplin, moderne Zeiten, wenn Sie sich erinnern, wie er sich dick mit dieser Schlaube da nicht los wird, bis dann diese Dame ihm begegnet, die auch entsprechende sensuelle Reize hat, die diesen sicher vorrücken. Oder wie er da in diesem Räderwerk und Getriebe drinsteckt, das sind alles so ganz schöne Metaphern. Für eben diese Erfahrung, die man zusammen hat, und im Alltag gibt es das auch, also Akkord, Mord und derlei Sprüche gibt es ja eine ganze Menge. Nun, die sozialwissenschaftliche Forschung hat jetzt versucht, mit ihren eigenen Methoden das auch zu untersuchen. Können Sie sagen, ist ja trivial, weiß ja jeder, warum soll man das eigentlich überhaupt noch untersuchen, ja? Stimmt auch. Also was da Geld ausgegeben worden ist, um diese Trivialität zu untersuchen, das ist wirklich eine ganze Menge. Andererseits glauben einem halt manche hartgesottene doch nur, wenn man dann mit dem richtigen Statistikapparat kommt und nicht mit seiner Statistik. Ausschließlich deswegen erzähle ich es genau. Und zum anderen ist es mit den Mitteln der Sozialwissenschaft ein bisschen differenzierter zu erfassen. Und deswegen erzähle ich es Ihnen auch. Wobei man aber vorweg schon sagen muss, da gibt es ein bestimmtes Methodenproblem. Ja? Dass Ihnen vielleicht als Problem auch schon spontan auffällt, wenn ich feststelle, dass an bestimmten Arbeitsplätzen Leute mit irgendwelchen eingeschränkten Fähigkeiten sitzen, kann man ja auch sagen, ja, sie sind deswegen an die Arbeitsplätze gekommen, weil sie diese eingeschränkten Fähigkeiten haben. Sodass also der Pfeil nicht von der Arbeit zur Person geht, sondern von der Person zur Arbeit. Ja? Und tatsächlich ist das im Großen und Ganzen natürlich immer eine relativ komplizierte Mischung zwischen diesen beiden Einflüssen. Ja. Was man tun kann, sozialwissenschaftlich um die Einflüsse einigermaßen auseinanderzuhalten, das ist vorwiegend eine sogenannte Lenschmethodik. Ja. Sie untersuchen dieselbe Person, dieselben Personen natürlich, weil sie an den statistischen Methoden arbeiten, über mehrere Zeiträume hinweg, eine möglichst große Anzahl solcher Personen, ja, und können dann zum Beispiel feststellen, aha, zum Zeitpunkt A hatte er eine ganz akzeptable Arbeit nach unseren Kriterien, die wir da aufgestellt haben. Und da war er in den anderen Tests, die wir mit ihm gemacht haben, geistige Flexibilität etc. auch ganz gut. Ja. Zum Zeitpunkt B hat er jetzt so eine monotone, restriktive Tätigkeit gekriegt und bums, gehen die Werte runter. Ja. Wenn sie dann Glück haben, hat er zum Zeitpunkt C wieder eine etwas günstigere Arbeit und die Werte gehen wieder so hoch. Ja. Das passiert natürlich relativ selten, wenn Sie denken können. Aber nur so als Prinzip. Man kann die Längsschnittuntersuchungen versuchen, solche Faktoren bündeln, wo man nicht genau weiß, die zerfallen und in die eine oder in die andere Richtung ein bisschen auseinanderzubröseln. Ja? Da gibt es dann auch die entsprechenden statistischen Verfahren dazu, wenn Sie mal davon gehört haben, man arbeitet vorwiegend mit Differenz- und Partialkorrekturen. Brauchen Sie sich aber nicht merken, falls Sie in die Statistik mal eingedrungen sind. Und natürlich sind diese Verfahren ihrerseits auch wieder diskutierbar. So ein beliebter Sport unter Sozialwissenschaftlern ist eine statistische Methode wirklich aussagekräftig oder nicht. Und wie viele Daten hast du wie oft durch den Computer gedreht und so weiter. Ja, das lassen wir jetzt mal sein. Einfach deshalb, weil es über bestimmte Grundzusammenhänge eine außerordentlich große und übrigens auch internationale Übereinstimmung. Ja. Es gibt Untersuchungen, die nach relativ demselben Muster durchgeführt wurden von Deutschland bis Japan, von Schweden bis Polen und zwar von Polen vor der Wende als auch nach der Wende, sodass man da also einen relativ großen Überblick hat. Das hat insbesondere ein Amerikaner gemacht namens Melvin Kohn, K-O-H-N, ja, der in dem Zusammenhang interessant ist. Und es zeigte sich eben in all dem, das, was die Amis the long arm of job nennen, also den langen Arm der Arbeit. Also man konnte nachweisen, dass es tatsächlich auch, und zwar durchaus bemerkenswert, den Teil von der Arbeit zur Persönlichkeit gibt. Es gibt natürlich auch den Teil von der Persönlichkeit zur Arbeit. Ja, also bestimmte Personen suchen oder bekommen aufgrund bestimmter Persönlichkeitsmerkmale eine bestimmte Arbeit. Aber das andere, was uns ja interessiert, das gibt es auch. Und da kann man nun fragen, wenn man da so ein Resümee bei all den Untersuchungen sieht, was an den Arbeitsbedingungen ist es, was man eher negativen, aber manchmal auch positiven Einfluss hat, wenn es eben fehlt oder größer ist. Ja. Und zweitens kann man natürlich fragen, auf welche Persönlichkeitsmerkmale wirklich da kommen. Da sind die Sozialwissenschaftler ein bisschen besser als der Adam Smith, obwohl er, wenn Sie es genau angucken, seinen Text das auch schon alles drin hat. Ja. Also was an den Arbeitsbedingungen ist es, das offensichtlich persönliche Entwicklung hemmt, beziehungsweise in der positiven Variante beschreibt. Da gibt es eigentlich zwei klare Antworten. Das erste, was eine eher förderliche Wirkung hat, ist ein relativ großer Handlungs- und Dispositionsspielraum. Also dass man nicht alles bis ins Kleinste vorgeschrieben kriegt, was anders zu machen hat. Ja? Inklusive auch Betragen, der darum geht. In der Sozialwissenschaft, in der deutschsprachigen nennt man das in der Regel jetzt abgekürzt den anderen Spielraum. Ja. Im Amerikanischen gibt es da zum Beispiel die Job Decision Latitude und derartige Ausdrücke. Aber anderen Spielraum genügt, wenn Sie sich merken, das ist das Erste. Und das Zweite, was offenkundig, wenn es eben in unangenehmer Weise da ist, negative Auswirkungen hat, das ist der Arbeitsstress. Und zwar Arbeitsstress in einer ganz besonderen Bedeutung, nämlich im Sinne einer Überforderung, Überlastung, was sehr eng mit Zeitdruck verbunden ist. Also die sogenannte Arbeitsstätte dann umgangssprachlich gesagt. Ja. Also Handlungsspielraum und in diesem Sinn stressende Arbeitsbedingungen haben eine negative Auswirkung. Das mit dem Stress, da sage ich nachher noch ein bisschen mehr dazu, aber erstmal können Sie sich das merken, und zwar der Handlungsspielraum, wenn er gering ist, und der Stress, insbesondere Zeitdruck, wenn er groß ist. Und das Schlimme ist natürlich, wenn die beiden Faktoren zusammenkommen, und da haben wir meistens schon dann die klassische Manufaktur- oder Fließbandarbeit, dann wirkt das natürlich auch besonders negativ. Die eine Seite. Die andere Seite ist, was an den Persönlichkeitsmerkmalen lässt sich statistisch nachweisen, dass es durch diese Arbeitsbedingungen überwiegend negativ, aber im Anschluss geht auch nochmal positiv, dann beeinflusst ist. Ja. Gibt es eigentlich fünf, ja. Wobei die fünfte Merkmal ein bisschen in Klammern zu setzen ist, das erkläre ich dann, woran das liegt, aber zunächst mal sind es fünf Merkmale, die man sich merken kann. Ja. Ich sage das immer in der negativen Formulierung, weil das halt leider das ist, was die Psychologen und Soziologen häufig auch finden. Also, erstes Merkmal. Arbeitsplätze, die geringen Entscheidungs- und Handlungsspielraum haben, inklusive großen Stress, ja, führen zunächst mal kurzfristig zu einer Verringerung des Wohlbefindens und dann langfristig zu chronischen psychischen und körperlichen Beschwerden. Wobei, also zu psychischen Beschwerden, sowas wie Depressionen und Apathiezustände gehört, haben Sie vielleicht auch mal, wenn Sie einen Tag relativ Monotonie mit geackert haben und sich dann abends vor die Klotze fallen lassen, ja, das ist einer dieser Apathiezustände, ja, das kann natürlich chronisch werden. Und bei den körperlichen Beschwerden, das ist ganz interessant, ist es eigentlich die ganze Palette der sogenannten psychosomatischen Beschwerden, und das sind überwiegend eben Magengeschwüre und Herz-Kreislauf-Beschwerden bis hin zum Herzinfarkt. Das Interessante ist, dass man gerade also diese Kreislaufbeschwerden häufig als Managerkrankheiten zusammenfasst. Ja? So, das ist dieser hektische Manager und dann kriegt er einen Herzinfarkt, gerade nachdem er also die große Übernahme der anderen Firma geschafft hat und so. Rein statistisch stimmt das nicht. Ja? Manager leiden an allem Möglichen, vor allem an Alkoholismus. Ja? Ja, ich weiß nicht, ob Sie welche kennen, sehr selten einzutreffen, der daran mitleidet. Ich hoffe, dass wir erfahren, dass Sie sagen, dann haben wir tollen Wein und schon schön dran. Also, Sie leiden an allem Möglichen, aber in Bezug auf die Herz-Kreislauf-Beschwerden und die Magengeschwüre sind die Fließbandarbeiter sehr viel häufiger in der Patientenliste als die Manager. Ja? Also, Leute mit restriktiven Arbeitsbedingungen. Ja? Interessanterweise gibt es da so sogenannte modellierende Faktoren, ja, also wenn man sich an seinem Arbeitsplatz relativ gut mit seinen Kollegen versteht, dann ist diese Wirkungsrichtung nicht so ausgeprägt. Was ja manchmal passiert, so in den Fabriken und so, und ich freue mich immer, wenn die Kollegen sich an Arbeitsplätze dann was miteinander reden, mitmachen und so weiter, ja, die Witze sind nicht immer ganz gut rein oder was denn, also, ist tatsächlich dann gewissermaßen psychohygienisch. Aber erstmal die große Wirkung ist Auswirkungen also im Sinne von chronischen psychischen und körperlichen Beschwerden. Wenn es langfristig ist, kurzfristig natürlich fühlt man sich damit, ja, also Verringerung des Wohlbefindens. Es gibt noch eine zweite Wirkung, die auch, wie gesagt, international und auch über die Jahre hin ganz gut nachgewiesen ist. Übrigens diese Wirkung auch sogar durch eine sehr große und methodisch gute Langzeituntersuchung in der damaligen DDR. Zweite Wirkung ist das, was der Adam Smith mit der geistigen Verknöcherung gesagt hat. Ja? Also Arbeitsplätze, die diese negativen Merkmale haben, führen tatsächlich zu einem Abbau intellektueller Leistungsfähigkeiten, insbesondere im Bereich der intellektuellen Flexibilität. Die modernen Intelligenztests können da ein paar Faktoren unterscheiden. Das wollen wir sein lassen, aber diese geistige Beweglichkeit, dass sich schnell umstellen können auf neue Sachen und so, das spielt dabei offenbar eine große Rolle und eine negative Rolle. Nun wird ja häufig gesagt, die Leute werden weniger geistig beweglich im zunehmenden Alter. Ja? Das ist ziemlich eindeutig widerlegt. Ja? Also wenn es dann nicht um gewisse physiologische Abbauphänomene geht, Richtung Alzheimer oder so, die muss man natürlich da rausnehmen aus so einer Stichprobe, wenn es nicht darum geht, führt das frühe Alter nicht zu einem intelligenten Abbau. Was wir auch daran erkennen, dass zum Beispiel Künstler oder andere Leute, die intellektuell tätig sind, auch Wissenschaftler, oft die sind frühe Alter rein noch relativ befähigt sind, wenn sie mir an diese Dirigenten denken, die also kaum mehr stehen können mit 85 bis 90, aber immer noch immer tolle Musik machen, und sie lassen das auch nicht nur dem Orchester, wie manche sagen, das ist dann etwa bei Günter Wandler hier billiger Einsatz. Allerdings ist dieser Abbau eben zu befürchten, wenn man lange Zeit an seinen Arbeitsplätzen gesetzt hat. Ja? Also die Kombination Zeitablauf, die ist gleich Alter, so ist es bei den menschlichen Leben, ja, plus schlechte restriktive Arbeitsbedingungen im beschriebenen Sinne, geringer Handlungsspielraum, hoher Zeitdruck, ja, die führt tatsächlich zu geistigem Abbau im Sinne Abbau geistiger Beweglichkeit. Das ist auch relativ deutlich nachgewiesen. Ja?
Lässt sich denn dieser Abbau auch rückkehren, also umkehren?
Er lässt sich die Reversibilitätsannahme, ja, ne? Kriegt man ja auch raus in den Leistungen, in den Langzeituntersuchungen, wenn die Leute das Glück haben, wieder auf einen positiven Job zu kommen. Ja? Er ist in der Regel reversibel, also er lässt sich abbauen. Ja? Allerdings lässt er sich umso schwieriger abbauen und dauert diese Rückgewinnung von geistiger Wirklichkeit natürlich auch umso länger, je länger sie vorher zum Arbeitsplatz waren. Ja? Da muss man also sagen, in einer 35-Jahre-Nutzung am Friedberg mal lobt hat, da ist es dann schon ziemlich Wende. Ja? Aber im Großen und Ganzen lässt sich tatsächlich da auch einiges dagegen machen. Übrigens gibt es gerade also in solchen Arbeitskulturen mit relativ restriktiven Arbeitsbedingungen auch Gegeneinflüsse. Gegeneinfluss zum Beispiel relativ hohe Freizeitaktivität oder auch politische Aktivität. Also die gewerkschaftlichen Aktiven scheinen da nicht so sehr darunter zu leiden und im Ruhrgebiet hatten ja alle noch ihre Tauben zu. Das scheint da auch einen gewissen beschränkt kompensierenden Einfluss zu haben. Also zweiter Faktor, Abbau intellektueller Leistungsfähigkeit bedauerlicherweise und statistisch nachgewiesen. Denken Sie auch immer daran, was ich jetzt sage, ist Statistik, ja. Wenn Sie in Ihrer Nachbarschaft einen haben, der 35 Jahre lang in einem Job ging und trotzdem noch voll auf der Höhe ist, ja, so freuen wir uns mit diesem, ja, aber er ist dann halt nicht so statistisch, ja. Und wahrscheinlich hat er eben sowas gemacht, ne, weil er irgendwie auf anderen Bereichen aktiv und dann zu kontrollieren. Damit sind wir dann auch schon beim dritten Bereich, der sich ja fast aus den ersten beiden logisch ergibt, ja. Arbeitsplätze, die so negative Merkmale haben, führen zu einem passiveren Freizeitverhalten und in der Regel auch zu einem geringeren Engagement, zum Beispiel für soziale, gewerkschaftliche oder politische Dinge. Ja? In der Regel. Ja? Offensichtlich hängt das auch mit diesem starken Belastungscharakter der Arbeitsplätze zusammen. In diesem Moment, das hat der also acht Stunden am Fließband gehockt. Niemand von Ihnen wäre nach 8 Stunden am Fließband, wenn er ein bisschen geübt ist, imstande noch irgendwie geistig tätig zu sein. Ja? Da schreibt er sich dann eben vor dem Fernseher und guckt sich irgendwelchen Schwachsinn an und da hat er inzwischen die Auswahl der 30 Programme, um Schwachsinn anzugucken. Vielleicht hat er aufgenommen, aber alles andere, ja, insofern gibt es das dann natürlich auch. Ja. Das ist also speziell der lange Arm der Arbeit, wenn wir auf Leistungsverhalten denken. Auch da gibt es wieder die Ausnahme, ja, Industriekulturen, in denen es quasi zum Selbstverständnis der Arbeiter gehörte, dass sie sich politisch, gesellschaftlich betätigen, gewerkschaftlich oder in der politischen Partei, bei denen ist der Einfluss nicht so deutlich. Ja. Das ist interessanterweise am deutlichsten nachgewiesen in Schweden, weil Schweden ja auch dann eine sehr ausgeprägte, sagen wir mal, Kultur bei der Betätigung hat. Also zum Beispiel in Schweden waren die LO, die was unter DGB ist, die ist da praktisch überall, da bietet auch alles Mögliche an, ja, und natürlich die Sozialdemokratische Partei ist auch was überall vorhanden, also insofern gibt es da auch die entsprechenden Möglichkeiten, bei uns sieht das schon sehr viel schlechter aus. Dritter Punkt, ja, Arbeitsplätze also führen zu diesem passiven Freizeitverhalten. Dann gibt es den vierten Punkt, der ist nun interessant und gar nicht so leicht übrigens nachzuweisen, wie Sie sich denken können, also da haben die Sozialwissenschaftler einige Methoden gefunden und deshalb ist er trotzdem immer zu nennen, ja, Arbeitsplätze, die also in diesem Sinn geringen Handlungsspielraum haben und hohen Zeitdruck, ja, wirken sich darauf aus, wenn man seine Kinder erzieht. Ja? Insbesondere natürlich, wenn es der Vater ist. Ja? In solchen Familien spielen, das ist nun eindeutig statistisch belegt, und zwar auch für Europa wie für Amerika, ja, in solchen Familien, in denen also so restriktive Arbeitsbedingungen der Eltern oder des Vaters gibt, spielen also Gehorsam, Unterordnung eine große Rolle, wird zwar auch leichter zu Formen von Gewalthandlungen gegriffen, ja, während sowas wie Selbstständigkeit und Normkonformität überhaupt nicht akzeptiert werden. Ja, also da wird man dann gewissermaßen schon, wie die Sozialwissenschaftler sagen, einsozialisiert, um mal den Arbeitsplatz vom Taxi zu übernehmen. Auch dazu gibt es also eine größere Anzahl von Untersuchungen, insbesondere auch von dem Melvin Cohen. Mich erinnert das immer an so einen schönen Film, der in den 60er Jahren verbreitet war. Und deshalb fürchte ich, dass Sie ihn nicht mehr gesehen haben. Der heißt Der Tod der Ratte. Hat wahrscheinlich keiner gesehen, weil so ein Kurzfilm so ein bisschen letztlich ähnlich, wenn Sie jetzt einfach sich so die entsprechenden Netflix vorstellen, ja, wie sowas abläuft. Also das fängt damit an, dass also Mann am Arbeitsplatz gezeigt wird, ja, so richtig mieser Arbeitsplatz zur Fließbandtätigkeit, ähnlich da wie Chaplin, ja, in diesem Fall war es gut, dass er da etwas einfüllen musste, ja. Und das hat er also so gemacht, wie da, immer so kurz 5-Sekunden-Sequenzen, ja, und dann war irgendwas, ja, irgendeine Störung oder was, das heißt, das Zeug kam nicht in die Tüten, die bloß eingeführt werden sollte, sondern flach einfach so runter und wurde also über größere Haufen. Nächste Bildschnitt war natürlich Meister, kommt und schon brüllt den Arbeiter zusammen, ja, was machst du da und so weiter und so fort, ja. Sieht man also Arbeiten und Wünschen, nicht nach Hause kommen, ja, Kopfdeckel abheben, ja, und Sau anbrüllen, ja. Die nächste Szene ist dann, wenn ein kleines Kind kommt, zieht die Mutter an der Schürze, ja, Mutter brüllt natürlich Kind an, ja. Die nächste Szene ist dann, dem Kind läuft die Katze über den Weg, ja, Kind trifft Katze. Und die Schlussszene ist dann der Tod der Ratte. Ja, Katze fällt voller Wut über der Ratte her. Ne? Also, dieser Zusammenhang, der da hergestellt wird, so in so einem Slapstick-Film, ist schon bedauerlicherweise auch der Realität. Ja? Und das heißt eben, es gibt eine bestimmte Form von Forderungen an Unterwürfigkeit und Gehorsam, in solchen Familien, die eben in den berüchtigten Mittelstandsfamilien nicht in diese Form geht. Ja, da wird mehr mit Argumentation, mit symbolischer Bestrafung gearbeitet. Während dort eben gesagt wird, du machst das, und auf die Frage warum, wird meistens mit Warum geantwortet. Ja, während eben Mittelschichteltern da versuchen, eine Bestimmung zu geben. Kennen Sie ja vielleicht auch alles, gibt es natürlich auch Ausnahmen, führt natürlich dann, wenn die vor allem die Jungs, aber teilweise auch die Mädchen dann in das Alter kommen, wo sie zurückschlagen können, zu gewissen Familienkonflikten etc. Ja. Aber auch wieder hier die statistische Norm ist, die, der Zusammenhang ist relativ belegt. Ja. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich sowas wie eine Perpetuierung der Repression ist, wie die Sozialwissenschaftler etwas umständlich sagen, ja, dass einfach da schlechte Arbeitsbedingungen durch diese Methode quasi vererbt werden. Ja. Dies sind also die vier Punkte, die, wie ich glaube, also sagen zu können, also in Übereinstimmung mit eigentlich allen Sozialwissenschaftlern gut nachgewiesen sind. Der persönlichkeitsschädliche Aspekt. Es gibt noch einen fünften Punkt, der zum Beispiel auch schon von dem Adam Smith genannt wird und der eben eigentlich auch ganz gut einleuchtet. Deshalb sollten Sie ihn auch erinnern. Solche schlechten Arbeitsplätze wirken sich auch auf die sogenannte soziale Kompetenz aus. Ja? Also auf die Art und Weise, wie ich mit anderen Leuten umgehe. Ja? Wenn ich den Kommandoton nur in der Fabrik eben gelernt habe, dann werde ich ihn in der Familie anwenden und mich auf andere Leute eingehen. Entsprechend gilt das auch für alle möglichen Formen von Kontakten. Ja? Ein bisschen müssen wir diesen Punkt aus zwei Gründen einklammern. Ja? Der erste Grund ist, das hat offensichtlich diese Zusammenhänge offensichtlich nicht da, solange es sowas wie eine existierende proletarische Kultur gegeben hat. Wie immer Sie das bezeichnen, das sind die tausend Zugvereine und die Kneipen an der Ecke und die durchaus unterschiedlichen Arten von Zusammenschlüssen, die die Leute hatten. Es wird deutlicher, auch zum Beispiel heute, wo es diese Kultur eigentlich nicht mehr gibt, oder nur im Land. Punkt 1. Punkt 2 ist eine andere Geschichte, die uns auch später noch begegnen wird. Soziale Kompetenz ist wahnsinnig schwer zu messen. Ja? Alles andere, da kann ich irgendwelche Tests oder Verfahren entwickeln. Soziale Kompetenz ist ausgesprochen harig zu messen. Das liegt darin, dass sie also sehr in alle Arten von Tätigkeiten eingebunden ist. Ne? Und zum Beispiel so ein Fragebogen, ja, redest du gerne viel mit anderen Leuten? Das trifft natürlich jeder mit Ja an und das ist auch keine Aussagekraft. Während ein Fragebogen, der etwa das Ausmaß des Handlungsspielraums vom Arbeiten, das erfasst, da schon aussagekräftiger ist, besser ist natürlich ein Analyseverfahren wie unser Lehrer, aber der Unterschied ist das. Also vier gesicherte Punkte, ein fünfter, der wahrscheinlich ist. Ja. Dieses, glaube ich, können wir uns so in die Pause mitnehmen. Ich möchte eigentlich nur noch eine kleine Ergänzung bringen vor der Pause und die ist, glaube ich, auch einigermaßen plausibel, aber sagen wir mal differenziert das, was ich Ihnen gesagt habe, was ja nur eine ganz starke einheitliche Richtung ist, noch ein bisschen. Ja. Und das kommt von einem Menschen namens Karasek, K-A-R-A-S-E-K, ja, Karasek, der ist zwar ein geborener Amerikaner, hat aber das Glück gehabt, an die staatlichen Befragungsinstitutionen in Stockholm zu kommen und dort eine Reihe von sehr breiten Befragungsaktionen gestartet. Ja. Und da geht es mal wieder überwiegend auf die Frage, ja, wie wirken denn nun die Arbeitsbedingungen auf die Tätigkeiten? Ja? Und wenn Sie sich das so vorstellen, wir haben ja gesagt, einerseits Handlungsspielraum, der kann groß und gering sein, und andererseits diese Art von Stress im Sinn von Zeitdruck und so, das kann natürlich auch groß und gering sein. Ja? Und wenn Sie das jetzt in einfache vier Felder in eine einfache Vier-Selber-Tafel bringen, ja, dann haben wir bisher ja eigentlich nur von einem Feld gesprochen, nämlich geringer Handlungsspielraum und hoher Zeitdruck. Ja, also hoher Stress in diesem Sinne. Kommt noch ein bisschen anderes auf, das wie wir schon gesagt haben, also auch hoher sozialer Druck von den Vorgesetzten und so weiter. Ja. Es gibt aber natürlich noch drei andere Felder. Ja. Und da hatte der genügend Daten, um sowas auch auszusuchen, deshalb sollte man das auch sagen. Zum Beispiel, wenn Sie zwar einen kleinen Handlungsspielraum haben, ja, aber auch einen geringen Stress, ja, so sind, das würden wir auch von unserem Modell jetzt erwarten, die Belastungen nicht sonderlich, also nicht so sehr ausgeprägt wie in dem Fall, wo beides zusammen ist. Ja. Bedauerlicherweise gibt es sowas heutzutage in unserer Industrie relativ selten. Ja. Aber Sie können sich so in diesem bäuerlichen Bereich, in gewissen anwältigen Bereichen vorstellen, dass der Job zwar relativ mies ist, aber sowas wie Zeitdruck auch nicht so stark vorhanden ist. Das vier selten gibt es aber, ja. Wenn Sie das Vier-Felder-Bereich durchgehen, kann es sein, dass Sie einen relativ hohen Stress haben und der Zeitdruck aber einen hohen Handlungsspielraum. Ja? Wirklich viele Möglichkeiten, selbstständig zu entscheiden und so. Ja? Und da ist es interessanterweise, natürlich bis zu einer gewissen Grenze des Stresses, dass das wenig schädlich ist. Ja? Also ein bisschen Druck soll man immer schon haben, wenn man gleichzeitig auch noch die Möglichkeit hat, sich das selber einzuteilen und selber zu bestimmen. Dann ist das gar nicht schädlich. Können Sie sich vielleicht auch vorstellen, bei Tätigkeiten, wo Sie überhaupt keinen Druck haben, die haben Sie eben dann jahrelang überhaupt nicht gemacht. Ja. Und dann gibt es noch das andere, ja, geringer Stress und gleichzeitig großer Handlungsspielraum. Ja. Solche begleitenswerten Figuren gibt es auch, ja, zum Beispiel Professoren an Hochschulen haben das manchmal, ja, vor allem wenn sie faul sind. Oder eine gewisse Sorte von Managern, ja, hat das auch, aber sie werden auch sonst vielleicht aus ihrer eigenen Erfahrung wissen, dass es schon Leute gibt, die haben auch einen anderen Spielraum, können also viel selbst nicht entscheiden. Und eine relativ kleine Belastung, ja, also die leben so. Ja. Und beides ist interessant. Wir würden denken, die leben im Paradies, ist aber auch nicht so. Die haben auch ziemliche Probleme. Ja. Also die reine Fettlebe ist es auch nicht. Ja. Zum Beispiel bei den Herz-Kreislauf-Störungen sind die ziemlich hoch gelandet. Ja. Auch bei der mangelnden Freizeitaktivität. Ich glaube, das ist ja im Job nicht drin, sondern das ist in der Abendverfassung. Also, wenn Sie da jetzt nur um diese vier Felder fahren, dazu vervollständigen, können Sie sich merken, also das wirklich Üble, ja, ist eben hoher Zeitdruck und geringer Handlungsspielraum. Die anderen Kombinationsmöglichkeiten, da sollte man sich eigentlich nur merken, dass also ein bisschen Stress sein muss, damit der Job schwach macht. Ja. Wenn es gar kein Stress ist, ja, dann hilft dann auch nur der Handlungsspielraum. Okay, aber das ist sozusagen nur die Nebenbemerkung. Und jetzt machen wir aber unsere Pause. Meine Uhr zeigt 8, das ist 13 Uhr.